Der Iran ist sicherlich strategisch zu der Entscheidung gekommen, dass zumindest die Möglichkeit einer nuklearen Ausbruchsfähigkeit, also einer Entwicklung einer Atomwaffenmöglichkeit innerhalb relativ kurzer Zeit den eigenen Sicherheitsinteressen dienlich ist.
NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
Willkommen. Wir nehmen diesen Podcast auf am 2. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Flocken. Diesmal mit dabei ist mein Kollege Kai Küssner. Er sitzt nicht neben mir im Produktionsstudio 3 im Funkhaus hier in Hamburg, sondern in Berlin im ARD Hauptstadtstudio. Hallo Kai.
Hallo aus der Hauptstadt.
Kai Küssner wird diesmal zusammen mit mir durch diesen Podcast führen, so wie du das ja bereits in unserer Folge 9 gemacht hast, Kai, Anfang Mai, als es vor allem um Afghanistan ging. Du wirst jetzt regelmäßig bei diesem Podcast dabei sein für den Kollegen Christoph Prössel. Der ist nämlich seit einigen Wochen Leiter des ARD-Hörfunkstudios London. Christoph, solltest du diesen Podcast hören, schönen Gruß in die britische Hauptstadt. Kai, du hattest ja im Podcast vor 4 Wochen ja schon mal etwas zu deiner Person gesagt, aber für alle, die die interessante Folge mit dem Afghanistan-Schwerpunkt damals nicht gehört haben, kannst du noch einmal kurz etwas sagen über deine beruflichen Stationen und dein Interesse an Sicherheitspolitik?
Ja, also wirklich jetzt im Schnelldurchlauf, gerade wegen Afghanistan eigentlich, lassen mich Sicherheitspolitik und die Bundeswehr seit Jahren nicht wirklich los und ich sie übrigens auch nicht. Seit ich eben 2008 Korrespondent in Südasien, damit auch für Afghanistan wurde, unzählige Male im Land war. Danach ging es 5 Jahre nach Brüssel, habe mich mit der NATO und EU-Außenpolitik intensiv befasst. Jetzt kümmere ich mich als Korrespondent im Hauptstadtstudio unter anderem um das Verteidigungsressort. Also bin eigentlich eine treue Seele, was das Thema betrifft.
Also da kannst du dich ja hier bestens einbringen. Schön, dass du an Bord bist. Unser Schwerpunktthema heute ist der Atomdeal mit dem Iran. Der O-Ton zu Beginn des Podcasts, das war Sascha Lohmann, Iran-Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Anlass sind die Verhandlungen in Wien und die Präsidentenwahl im Iran am 18. Juni. Und da könnte ein Hardliner gewinnen. Dafür spricht jedenfalls ziemlich viel. Neben diesem Schwerpunkt haben wir aber auch noch ganz andere Themen im Gepäck, Kai.
Genau, in unserer Rubrik Sicherheitspolitische Notizen fragen wir, wie defensiv sind Defensivwaffen? Es geht um den Streit über die Äußerung von Grünen Parteichef Robert Habeck, der sich für Rüstungslieferungen an die Ukraine stark gemacht hat. Ein weiteres Thema ist, was wird aus den in Gefahr schwebenden Helfern der Bundeswehr, den sogenannten Ortskräften, in Afghanistan. Außerdem wollen wir uns mit dem erneuten Putsch in Mali beschäftigen. Es geht um die Folgen für die EU-Ausbildungsmission, an der ist ja auch die Bundeswehr entscheidend beteiligt.
Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
Jetzt also zum Atomdeal mit dem Iran. Die USA sind ja unter Präsident Trump 2018 aus dieser Vereinbarung ausgestiegen, weil Donald Trump behauptete, sie sei ungeeignet, eine Atommacht Iran zu verhindern. Die Europäer sehen das anders und wollen an diesem Deal festhalten. Seit der Präsidentenwahl gibt es bei ihnen wieder Hoffnung, denn Joe Biden will zum Atomdeal von 2015 zurückkehren. Seit Monaten wird in Wien darüber verhandelt. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist jetzt Jerry Sommer. Er hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit diesem Thema befasst. Hallo Jerry.
Hallo Andreas, hallo Kai.
Bevor wir einen Rückblick wagen, zunächst mal eine sehr aktuelle und brennende Frage. Am 18. Juni wird im Iran gewählt. Hältst du, Jerry, es für realistisch, dass ein Abkommen bis dahin zustande kommt?
Ja, das ist durchaus möglich, aber es könnte auch später passieren, noch unter dem jetzigen Präsidenten Rouhani. Der ist nämlich bis Ende August im Amt und erst danach kommt eben der wahrscheinliche Gewinner, ein Erzkonservativer, ins Amt. Wenn der allerdings dann weiter verhandeln muss, könnte es natürlich schwieriger werden. Man muss aber auch dazu sagen, bei den Verhandlungen gegenwärtig und in Zukunft, da hat der Nationale Sicherheitsrat Irans das Sagen und darin letztlich vor allem der religiöse Führer Khamenei und der tritt für die Rückkehr zum Nuklearabkommen ein.
Das ist ja, Jerry, eine sehr eigentümliche Situation bei den Verhandlungen in Wien, weil die Iraner und die USA ja noch, muss man vielleicht sagen, nicht direkt miteinander sprechen, findet so eine Art Diplomatenballett statt. Die Europäer shutteln zwischen dem Verhandlungshotel und dem der Amerikaner hin und her, um die auf dem Laufenden zu halten. Russen und Chinesen sind auch mit dabei. Kann das eigentlich so überhaupt was werden?
Ja, ich glaube schon. Also das glauben auch alle Beteiligten. Dass es so ist, diese indirekten Verhandlungen, das liegt natürlich vor allen Dingen an den USA, die eben unter Trump aus dem Vertrag ausgetreten sind und wo die Iraner mit einem gewissen Recht natürlich sagen, erst wenn sie wieder die Trump-Sanktionen aufgehoben haben und wieder Vertragspartner sind, dann können wir mit ihnen verhandeln.
Lass uns doch nun mal zurückblicken. Um 2015 zu dieser Atomvereinbarung zu kommen, waren ja jahrelange Verhandlungen notwendig, denn das gegenseitige Misstrauen war sehr, sehr groß.
Ja, der Islamischen Republik wurde vorgeworfen, nach Atomwaffen zu streben. Das stritt der Iran zwar immer ab, aber die Sorge war vor allem im Westen groß, dass die Urananreicherungsanlage, die der Iran seit Anfang der 2000er Jahre stetig ausgebaut hatte, und auch der im Bau befindliche Schwerwasserreaktor in Arak dazu dienen könnten, eben Ausgangsmaterial für einen Atomsprengkopf herzustellen. Also das kann entweder hoch angereichertes Uran oder eben Plutonium sein. Und die USA haben eben jahrelang gefordert, dass der Iran auf jegliche Urananreicherung verzichtet, auch für zivile Zwecke, zum Beispiel für die Produktion von Kernbrennstäben, für zivile Kernkraftwerke. Und obwohl das auch dem Atomwaffensperrvertrag, wo der Iran Mitglied ist, widerspricht, weil der jede zivile Nutzung der Kernenergie erlaubt. Dann aber, als die USA unter Obama ihre Forderung nach einem Verbot jeglicher Urananreicherung haben fallen lassen, dann ist es nach jahrelangen Verhandlungen eben 2015 zu dem Abkommen gekommen.
Aber das war ein weiter Weg bis dahin, der von viel gegenseitigem Misstrauen geprägt war. Hilf uns nochmal auf die Sprünge. Wo liegen die Wurzeln dieses Misstrauens? Denn der Iran versuchte ja sein Atomprogramm so gut es ging zu verheimlichen. Und warum das eigentlich reichlich mit Öl gesegnete Land ein Atomprogramm zur friedlichen Nutzung benötigen sollte, erschließt sich ja vielen auch nicht so ganz. Wie gerechtfertigt war und ist das aus deiner Sicht, die Befürchtung im Westen, Teheran könnte Atomwaffen entwickeln?
Also zuerst nochmal zu den Wurzeln des Misstrauens und der gegenseitigen Feindschaft. Also das begann zum Beispiel von Seiten der USA 1953, wo sie zusammen mit dem britischen Geheimdienst einen Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung Irans durchgeführt haben, weil diese demokratisch gewählte Regierung die Ölkonzerne verstaatlicht hatte. Danach unterstützten die USA jahrzehntelang das nun eingesetzte brutale Regime des Schahs. 1979, kurz nach der iranischen Revolution, wurde die US-Botschaft besetzt. Da waren dann ein Jahr lang US-Bürger Geiseln. Das hat natürlich tiefe emotionale Wunden in den USA hinterlassen. Und dann kommt noch dieses Atomprogramm hinzu, was immer in den USA als Streben nach Atomwaffen interpretiert wurde und wo sogar der Bau eines zivilen Atomkraftwerks jahrzehntelang verhindert wurde durch die USA.
Jerry, du hast es angesprochen. Es ist ja auch oft das Argument zu hören gewesen, das zivile Atomprogramm des Iran sei quasi nur ein Vorwand, um an das Know-how für den Bau einer Atombombe zu kommen. Kai hat es eben schon mal angesprochen. Denn eigentlich hat der Iran ja genug Öl und andere Ressourcen, um die Energieversorgung des Landes zu sichern.
Zivile Nutzung als Vorwand, das kann man sicherlich nicht ausschließen. Aber man muss auch berücksichtigen, Öl ist eine endliche Ressource und das ist die Haupteinnahmequelle des Irans. Wie viele andere Länder hat der Iran aber schon eben unter dem Schah ein ziviles Atomprogramm begonnen. Und insofern denke ich, ist es ein legitimes Argument zu sagen, ein ziviles Atomprogramm, das ja auch entsprechend dem Atomwaffensperrvertrag erlaubt ist, das muss möglich sein, um eben den Ölreichtum auf längere Zeit zu strecken.
Aber wenn jetzt die iranische Führung behauptet, sie strebe nicht den Bau von Atomwaffen an, das widerspricht ja eigentlich Geheimdiensterkenntnissen, die schon aus den 2000er Jahren stammen. Der berüchtigte pakistanische Atomwissenschaftler Khan hat zugegeben, dem Iran Anleitungen zur Anreicherung weitergegeben zu haben. Und erhebliche Zweifel an diesen iranischen Behauptungen hat man ja nicht nur im Westen und ja offenbar auch in China und Russland, sondern in der Region. Akut bedroht fühlt sich vor allem Israel, ein Land, das selbst über Nuklearwaffen verfügt. Genauso wie Donald Trump lehnt auch die Regierung in Jerusalem den Atomdeal mit dem Iran ab. In Israel ist man offenbar fest davon überzeugt, der Iran wolle die Bombe. Warum?
Also in Israel gehen die Meinungen darüber auseinander, ob der Iran eine existenzielle Bedrohung ist, wie Netanyahu zum Beispiel sagt. Also da ist insbesondere das rechte Lager und Netanyahu schon seit vielen Jahren dabei, den Iran zu dämonisieren. Dabei werden Halbwahrheiten und ich glaube auch richtige Lügen erzählt. Zum Beispiel, dass Iran vorhat, Israel auszulöschen und dafür eine Atombombe entwickeln wolle.
Aber ist denn das wirklich so von der Hand zu weisen? Der Iran spricht Israel ja tatsächlich das Existenzrecht ab, unterstützt die Terrororganisationen Hisbollah und Hamas, die Israel bekämpfen und am liebsten auslöschen würden. Also das kann man ja jetzt nicht wegwischen.
Naja, aber nicht auslöschen mit einer Atombombe. Ne? Also da muss man, glaube ich, unterscheiden.
Tatsächlich. Ja, aber es erklärt ja die Befürchtung so ein bisschen in Israel.
Na gut, weder die Hamas noch Hisbollah haben eine Atombombe. Und auch der israelische Verteidigungsminister von ein paar Jahren, Barak, der hat auch gesagt, die Iraner sind ja nicht verrückt. Die würden ja, selbst wenn sie eine Bombe hätten, genau wissen, wenn sie angreifen, dann sind sie als Nächste ausgelöscht. Also insofern kommen wir zurück zu dem Verhältnis des Irans zu Israel, was natürlich gespannt ist, weil nämlich der Iran wie eine Reihe von islamischen Ländern Israel nicht anerkennt. Und weil der Iran eine Abstimmung aller Bewohner des Gebietes, des ehemaligen Palästinas, über diese Frage Ein-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung fordert. Von einer Auslöschung Israels mittels einer Atombombe, wie es Netanyahu auch gerade in den letzten Tagen wieder formuliert hat, da war in Iran nie die Rede und ist auch jetzt nicht die Rede.
Jalil, du sprichst von der Dämonisierung des Iran durch Israel. Die Regierung in Jerusalem würde das mit Sicherheit anders sehen. Dort fühlt man sich eben vom iranischen Atomprogramm bedroht, sei es zivil oder militärisch. Dafür will man ja auch Beweise haben, ob sie allerdings stichhaltig sind. Das werden wir hier mit Sicherheit nicht klären können.
Was hat sicher auch nicht zur Vertrauensbildung beigetragen, dass der Iran der Atomenergiebehörde ja die Existenz von mindestens zwei Atomanlagen lange verheimlicht hatte. Aber nochmal zurück in die Vergangenheit. Vor 6 Jahren war es ja soweit. 2015 wurde der Atomdeal zwischen dem Iran und den 5-ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats sowie Deutschland und unter Vermittlung der EU unterzeichnet. Nebenbei bemerkt, ausgehandelt von der deutschen Diplomatin Helga Schmidt, federführend, der vielleicht größte außenpolitische Erfolg der EU ihrer Geschichte. Jerry, was waren nochmal die zentralen Punkte dieser Vereinbarung?
Also der Iran wiederholte seine Absicht, niemals Atomwaffen herstellen zu wollen, die es ja auch schon als Mitglied des Nichtweiterverbreitungsvertrags gemacht hatte. Und es stimmte zu, konkret den Schwerwasserreaktor umzubauen und permanent auf den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage zu verzichten. Damit verzichtete er auf einen Weg zur Atombombe, nämlich über den Plutoniumpfad. Gleichzeitig stimmte der Iran zu, seine Urananreicherung radikal zurückzufahren. Das vorhandene leicht angereicherte Uran wurde außer Landes gebracht. Von den 19.000 Zentrifugen, die bis dahin Urananreicherung betrieben haben, wurden nur 6.100 übrig gelassen. Und der Iran erklärte sich in dem Abkommen auch bereit, bis mindestens 2031 Uran nicht über 3,6% anzureichern und maximal 300 Kilogramm an solch niedrig angereichertem Uran in seinem Inventar zu haben. Aber lass mich noch zwei wichtige Dinge zu dem Abkommen ergänzen. Die Internationale Atomenergiebehörde hat nämlich durch diesen Nukleardeal das Recht zu permanenten und sehr scharfen Kontrollen der iranischen Atomanlagen bekommen. Den schärfsten, die es bis dato in der Welt gab und gibt. Und der Iran stimmte dem zu, weil auf der einen Seite sein grundsätzliches Recht auf Urananreicherung gewahrt blieb und auf der anderen Seite eben auch alle UN-Sanktionen, die den Ölexport und den Gasexport und überhaupt den Handel entscheidend beeinträchtigt hatten, weil die aufgehoben wurden mit diesem Abkommen.
Man muss sagen, der Atomdeal wurde damals während der Amtszeit von Präsident Obama geschlossen und der Iran hat sich offenbar an die Vereinbarung gehalten. Jedenfalls hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA keine Verstöße festgestellt. Trotzdem hat Trump dieses Abkommen ja 2018 gekündigt, gegen den erklärten Willen der anderen Unterzeichnerstaaten, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Trump hielt das Atomabkommen für untauglich, eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Die USA verhängten damals zahlreiche Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Washington verfolgte eine Politik des maximalen Drucks gegen den Iran. Was wollte die Trump-Administration damals mit dieser Strategie erreichen? Die Aufgabe des kompletten iranischen Atomprogramms?
Also die Ziele waren dreierlei. Sie wollten einerseits die Urananreicherung auch für zivile Zwecke für alle Zeit verbieten. Und er wollte das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung Irans für Assad in Syrien, Hezbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen beenden.
Das ist ja eine Forderung, die die Bundesregierung letztlich auch so erhoben hat. Hier in Berlin glaubt man aber, dass das einfacher zu bewerkstelligen ist, wenn man eben ein funktionierendes Abkommen hat mit dem Iran. Mancher hat aber auch gesagt, die USA strebten letztlich einen Regimewechsel in Teheran an. Also man wollte den Sturz der iranischen Führung. Was ist an dem Vorwurf dran?
Also das trifft auf Trump und den Teil des Establishments in den USA sicherlich zu, der ihn unterstützt hatte, dass sie einen Regimewechsel wollten und zwar auch einen Regimewechsel von außen. Man muss dabei aber sehen, alle Sanktionen, die der Trump danach wieder eingesetzt hat, das sind 1500 Stück, die haben hauptsächlich eben wie immer den Hardlinern genutzt, weil sie nationalistische Stimmungen aufgeheizt haben.
Also das Versprechen in dem Atomdeal, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufzuheben, konnte ja nach dem Ausstieg der USA nicht erfüllt werden. Und obwohl die Trump-Strategie des maximalen Drucks Teheran nicht zur Aufgabe des Atomprogramms bewegen konnte, die Verschärfung der US-Sanktionen unter Trump bekamen die Menschen im Iran ja auf jeden Fall zu spüren.
Ja, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Sanktionen waren gravierend. Human Rights Watch hat das sogar als Menschenrechtsverletzung verurteilt. Gerade auch in der jetzigen Zeit, wo die Pandemie, Covid-Pandemie herrscht, da haben die US-Sanktionen wirklich das Volk sehr getroffen. Und der Zugang zum insgesamt 90 Milliarden Dollar schweren Geldtopf, den die Iraner schon aus verkauftem Öl eigentlich haben, der wurde ihnen verwehrt, sogar dafür, dass sie Impfstoffe kaufen.
Und die Ölexporte des Iran sind ja wirklich drastisch eingebrochen, um etwa 80%. Das Regime hat also weit weniger Geld zur Verfügung und die wirtschaftliche, soziale Lage hat sich verschlechtert, du hast es gesagt. Aber ist Trump denn damit seinen Zielen eigentlich näher gekommen oder hat er damit, wie du auch schon angedeutet hast, eigentlich nur die Hardliner im Land gestärkt?
Also ich glaube, er ist eindeutig seinem Ziel nicht näher gekommen, im Gegenteil. Ich habe mit dem Iran-Experten Trita Parsi vom Kinsey Institute in Washington, einem Institut, das eine interventionskritische und auf Diplomatie setzende US-Außenpolitik befürwortet, mit dem habe ich gesprochen und der hat mir deutlich gesagt, seiner Einschätzung nach sind die Sanktionen gegenüber der Bevölkerung hart gewesen, das Regime haben sie aber weniger getroffen. Und er hat auch ergänzt, Sanktionen mögen zwar effektiv sein im ökonomischen Sinne, aber sie haben nicht zum Erfolg geführt im Sinne der Ziele von Trump. Im Gegenteil.
On the contrary, as many people had predicted, under this type of sanctions pressure, the Iranians would double down on their nuclear program as well as on other activities in the region that the United States claimed it opposed.
Er sagt, wie viele vorausgesagt hätten, hat der Iran den Sanktionen etwas entgegengestellt und seinerseits das Nuklearprogramm hochgefahren.
Ja, das Nuklearprogramm hochgefahren, das heißt aber doch, Teheran hat schrittweise gegen die Bestimmungen der Atomvereinbarung verstoßen. Sehr zum Ärger der Europäer, die ja diesen Deal gerade noch retten wollen. Das heißt aber dann, dass sich ja offenbar auch der Iran von der Atomvereinbarung verabschieden will. Zumindest wurde mit dieser Vertragsverletzung dieses signalisiert. So kann man es doch auch sehen.
Nee, das glaube ich passt überhaupt nicht zu den Fakten. Der Iran wollte und will nicht aus der Atomvereinbarung aussteigen. Dafür gibt es wirklich keine Hinweise. Die Iraner haben zwar, wie du richtig gesagt hast, die Bestimmung des Nuklearabkommens in Bezug auf Urananreicherung verletzt, weil sie die Urananreicherung ausgeweitet haben. Ein Jahr lang haben sie übrigens gar nichts gemacht und auf die Europäer gewartet, die aber eben den US-Wirtschaftssanktionen nichts entgegengestellt haben. Aber sie haben von Anfang an gesagt, wenn die USA zum Abkommen zurückkehren und die Trump-Sanktionen aufgehoben werden, dann nehmen wir all diese Übertretungen wieder zurück. Die Übertretungen sind eindeutig ein Druckpotenzial gegen die Trump-Sanktionen. Wozu das inzwischen geführt hat, ist allerdings sichtbar. Statt 300 Kilogramm leicht angereicherten Urans hat der Iran jetzt 5000 Kilogramm.
Ja, das ist ja ziemlich viel.
Das ist ziemlich viel, natürlich. Und 90 Kilogramm an 20-prozentigen angereicherten Uran und auch ein paar Kilo an 60-prozentig angereicherten Uran. Die Menge könnte theoretisch bei weiterer Anreicherung auf 90% für mehrere Atomsprengköpfe reichen. Aber das bedeutet nicht, dass der Iran prinzipiell nach Atomwaffen strebt oder jetzt entschieden hat, Atomwaffen herzustellen.
Also du sagst, die Iraner wollten lediglich den Preis hochtreiben, aber 20% oder gar 60% angereichertes Uran, die sind doch viel näher dran an den für Atomwaffen benötigten 90%. Es wäre doch ein bisschen absurd zu glauben, dass die für irgendeine andere Verwendung gedacht wären als für eine militärische, zumal ja die Bombe Irans Stellung in der Region stärken würde, es sozusagen immunisieren würde gegen Einflussnahme von außen, wie ja auch die Beispiele Nordkorea, Pakistan gezeigt haben, die ja Atomstaaten sind.
Also lass uns mal da ein paar Themen auseinanderhalten. Das eine Thema ist, würde eine Atombombe die Stellung des Irans in der Region stärken? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es würde alle anderen Länder in der Region gegen das iranische Regime zusammenschweißen und die Militärpräsenz der USA in der Region erhöhen. Also die Sicherheitslage wäre nicht besser, sondern schlechter für den Iran. Aber noch zum anderen Teil deiner Frage, ob nämlich es absurd sei, 20-prozentiges Uran anzureichern, wenn man damit keine militärischen Absichten verfolgt. Also, du hast natürlich völlig recht, so weit angereichertes oder auch 60% angereichertes Uran ist näher dran an den für Atomwaffen nötigen 90%. Aber für die 20-prozentige Anreicherung gibt es durchaus zivile Verwendung und das hat der Iran auch schon gemacht, auch jetzt wieder gemacht. Die stellen nämlich damit Brennstoffplatten für den Teheraner Forschungsreaktor her, in dem Röntgenstrahlen für Krebstherapien erzeugt werden. Und wenn man dieses 20-prozentige angereicherte Uran umwandelt in Brennstoffplatten, dann kann man es nicht weiter anreichern, also nicht zu 90%, wie es für eine Bombe nötig wäre. Man kommt damit also der Bombe nicht näher, sondern weiter weg. Das hat mir der US-Atomwaffeningenieur Robert Kelly in einem Gespräch sehr genau erklärt. Er war jahrelang für die Internationale Atomenergiebehörde in Wien tätig und ist nun Mitarbeiter beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Und er meint auch, die Entscheidung, sogar kleine Mengen von 60-prozentig angereichertem Uran zu entwickeln, sei ausschließlich politisch motiviert. Das sei passiert, nachdem im April dieses Jahres, wahrscheinlich von Israel zu verantworten, ein Sabotageanschlag auf die Urananreicherungsanlage in Natanz verübt worden ist.
After that sabotage, they felt they had to respond in some way. I think enriching to 60% is clearly a political decision designed to show that they are not beholden to any other party. They'll do what they want to do.
Also nach dem Sabotageanschlag hätte die iranische Führung sich genötigt gefühlt zu reagieren. Und mit der politischen Entscheidung auf 60% anzureichern, wollten sie deutlich machen, dass sie nicht wehrlos alles hinnehmen können, so Robert Kelly.
Ist das nicht ein bisschen naiv? Also die westlichen Mächte gehen ja eigentlich davon aus, dass der Iran nach der Bombe strebte oder strebt. Genau deshalb braucht man ja dieses Abkommen, sonst müsste man ja kein Atomabkommen mit dem Iran schließen.
Also es gibt eindeutige Aussagen, zum Beispiel der US-Geheimdienste, dass der Iran zwar bis 2003 tatsächlich ein strukturiertes Atomwaffenprogramm betrieben hat, aber das wurde dann gestoppt. Und ich will mal aus dem jüngsten US-Geheimdienstbericht vom April zitieren. Unsere Einschätzung ist nach wie vor, dass der Iran gegenwärtig keine Aktivitäten unternimmt, die wir für notwendig halten, um einen Atomsprengkopf zu produzieren. Zitat Ende.
Wie wir wissen, können Geheimdienste ja auch mal irren. Das wäre nicht das erste Mal, siehe Irak. Aber der Iran hat doch offenbar die Fähigkeit, Uran auf 90% anzureichern. Und damit könnte er das Material herstellen, das für die Atombombe nötig ist. Die Frage ist, hat er damit auch die Fähigkeit, einen Atomsprengkopf herzustellen, was ja nochmal eine andere Sache ist?
Genau, das ist eine andere Sache. Also die Fähigkeit, Uran anzureichern auf 90% hat auch Brasilien, Japan, Deutschland und andere. Und dieses Know-how hat sicherlich der Iran schon jetzt. aber es benötigt eben auch die Fähigkeit, einen Atomsprengkopf herzustellen. Und das ist technisch etwas ganz anderes. Die Experten gehen davon aus, dass das prinzipiell möglich ist für den Iran, aber man eben allerdings nicht weiß, welchen Zeitraum es bräuchte, bis es diese Fähigkeit hat, weil sie eben die Forschung 2003, wie die damals gediehen waren, ist nicht so richtig klar. Der Atomwaffeningenieur und SIPRI-Experte Robert Kelly geht davon aus, dass diese iranischen Experimente mit hochexplosivem Sprengstoff zum Beispiel, die sicherlich für einen Bau eines Sprengkopfs notwendig sind, nicht sehr weit gediehen waren, sagt er mir in dem Interview.
They were very crude and very preliminary. So if they stopped in 2003, then we would say that they are at a low level of weaponization knowledge.
Das Wissen, sagt er, zur Entwicklung einer Atomwaffe war 2003, wenn sie damals diese Forschung beendet haben, gering. Kelly geht auch davon aus, dass der Iran die umstrittene Urananreicherung nach 2003 vor allem aus Prestigegründen nicht beendet hat. Denn auf das Know-how zur Urananreicherung sind viele Iraner stolz und das einfach aufzugeben, wollte die Führung nicht.
Also nur aus Prestigegründen haben die Iraner die Urananreicherung fortgesetzt und immer weiter ausgeweitet. Ich finde, das ist schon eine ziemlich steile These, denn der Preis ist ja durch die verhängten US-Sanktionen doch ganz erheblich. Und ich denke, man kann das doch auch anders sehen. Möglicherweise hat die Führung in Teheran nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein 2003 durch die USA eine Atombombe bewusst angestrebt, quasi als Sicherheitsgarantie gegen einen möglichen US-Angriff auf den Iran. Also die Atomwaffe als Sicherheits- und Überlebensgarantie für das Regime, also eine ähnliche Zielsetzung wie das Nordkorea von Kim Jong-un.
Also diese Behauptung, dass der Iran nach 2003, nach dem Sturz von Saddam Hussein, eine Atombombe bewusst angestrebt hat, so hast du es ja formuliert.
Oder fortgesetzt hat, die Bemühungen.
Nee, du hast formuliert, bewusst angestrebt hat. Da habe ich bisher von niemandem gehört oder gelesen. Und nochmal zur Klarstellung, nicht einmal die schärfsten Kritiker behaupten, dass der Iran ein Crash-Programm zur Bombe nach 2003 aufgelegt hat. Was bekannt ist, belegt eigentlich genau das Gegenteil. Saddam Hussein hat einen 8 Jahre langen brutalen Krieg gegen den Iran geführt. In dieser Zeit begann Iran wohl ein Atomwaffenprogramm. Und als die USA 2003 den Erzfeind des Irans, Saddam Hussein, nämlich weggebombt haben, da hat der Iran sein Atomwaffenprogramm eingestellt. So schätzen es ja auch sowohl die US als auch die europäischen Geheimdienste ein. Den nordkoreanischen Weg ist der Iran nicht gegangen. Ich habe auch Sascha Lohmann von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik nach seiner Einschätzung der Ambition und der schon gefällten Entscheidung der Islamischen Republik gefragt. Er antwortete Folgendes.
Der Iran ist sicherlich strategisch zu der Entscheidung gekommen, dass zumindest die Möglichkeit einer nuklearen Ausbruchsfähigkeit, also einer Entwicklung einer Atomwaffenmöglichkeit innerhalb relativ kurzer Zeit den eigenen Sicherheitsinteressen dienlich ist.
Aber das widerspricht doch genau deiner Einschätzung, dass die Bombe dem Iran nicht dienlich wäre. Und es widerspricht auch der Einschätzung des Experten Robert Kelly, den du ja vorhin zitiert hast, nämlich, dass der Iran den Bau eines Atomsprengkopfs noch nicht beherrschen würde. Wie passt das denn jetzt zusammen?
Also ich denke, man muss Sascha Lohmann da genau zuhören. Sascha Lohmann sagt ja nicht, dass die Atombombe dem Iran dienlich wäre oder dass der Iran schon entschieden habe, eine Atombombe zu bauen. Er sagt nur, dass die technologische Fähigkeit, eine Atomwaffe herzustellen, wenn der Iran das denn beschlösse, den Sicherheitsinteressen Irans dienlich wäre.
Und wie weit er sagt, diese strategische Entscheidung, also ist zu einer strategischen Entscheidung gekommen.
Für eine Entwicklung einer Atomwaffenmöglichkeit, also nicht der Atomwaffenherstellung, sondern den technologischen Fähigkeiten, um diese herzustellen. Und wie weit diese technologischen Fähigkeiten sind, um das zu ergänzen, wie weit die gediehen sind, vor allen Dingen bis 2003, als das Programm eingestellt wurde, da gehen wohl die Meinungen auseinander zwischen Robert Kelly und Sascha Lohmann. Ich habe auch zu diesem Punkt den Iran-Experten aus den USA, Trita Parsi, befragt. Und auch er glaubt, dass die Atombombe selbst sicherheitspolitisch den Iranern eher schaden als nutzen würde. denn sie würde eben ihre Gegner zusammenführen und die USA-Präsenz in der Region noch weiter erhöhen. Und auch Tritta Pasi geht wie die US-Geheimdienste davon aus, dass der Iran bisher nicht die Entscheidung getroffen hat, eine Atombombe zu bauen. Aber die iranische Führung habe sich dafür entschieden, wie Brasilien oder Japan, die Option zu haben, eine Bombe zu bauen, wenn sich die sicherheitspolitischen Umstände entscheidend ändern. Und ich möchte ergänzen, wenn es das vorrangige Ziel der iranischen Führer gewesen wäre, eine Atomwaffe zu entwickeln, dann ist es auch nicht zu erklären, warum sie sich 2015 auf den Nukleardeal eingelassen haben. Der hat ja ihre Fähigkeiten drastisch reduziert und für viele Jahre beschnitten und zudem die internationale Kontrolle durch die Internationale Atomenergieorganisation ganz erheblich und für immer ausgeweitet.
Also ich denke, das liegt auf der Hand, warum man sich 2015 auf den Nukleardeal eingelassen hat. Denn Teheran wollte eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen erreichen. Denn die behinderten doch zunehmend und bis heute die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Also deshalb 2015 die Bereitschaft, Einschränkungen beim iranischen Atomprogramm hinzunehmen.
Aber sie haben sich darauf eingelassen, das einzuschränken, was ja belegt, dass es nicht das vorrangige Ziel war, Atomwaffen herzustellen.
Gut, jetzt aber mal zum Präsidentenwechsel in den USA. Der neue US-Präsident Joe Biden hat ja gesagt, er wolle die Kündigung des Atomabkommens rückgängig machen und wieder dem Vertrag beitreten oder der Vereinbarung beitreten. Nun wird ja seit einigen Wochen in Wien indirekt verhandelt. Russland, China, Deutschland, Großbritannien und Frankreich sprechen mal mit dem Iran, mal mit den USA, um die Nuklearvereinbarung wieder vollständig in Gang zu setzen. Der Iran hat sich ja dagegen gesperrt, mit den USA direkt in einem Raum zu verhandeln, weil die USA die Atomvereinbarung gekündigt haben. Was sind denn aus deiner Sicht im Augenblick die Knackpunkte dieser indirekten Gespräche? Warum dauert das alles so lange?
Also das hat viele Gründe. Ein wesentlicher scheint mir zu sein, dass es starke Kräfte in den USA, nicht nur die Republikaner, sondern auch einem kleinen Teil der Demokratischen Partei gibt, die lieber einen Regimewechsel in Teheran anstreben, statt einen Kompromiss mit der Islamischen Republik. Und die weiterhin eben die Urananreicherung im Iran entweder ganz verbieten oder zumindest auch über den Zeitraum von 2031 hinaus in Kraft lassen wollen. Diese Kräfte setzen die Biden-Regierung unter Druck. Und Biden hat deshalb wohl auch nicht, obwohl es ja die USA waren, die aus dem Abkommen ausgetreten sind, gleich am Anfang seiner Amtszeit von sich aus Schritte des guten Willens unternommen. Er hätte Gelder, die in Südkorea gebunkert sind, iranische Gelder, die wegen den Trump-Sanktionen eingefroren sind, von mehreren Milliarden Dollar freigeben können. Aber das hat er eben nicht gemacht. Und er hat eben, das meint auch Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik in einem Interview mit mir, er hätte viel früher anders sich verhalten können.
Man könnte ja einen ersten Schritt machen, wenn man im Wahlkampf ankündigt, dass man zurück in das Atomabkommen möchte. Man könnte bestimmte Schritte einleiten dahin. Das heißt, man könnte guten Willen zeigen. Was wir aber stattdessen sehen, ist eher, dass dieses sehr verlockende Druckpotenzial, was unter dieser sogenannten Strategie des maximalen Drucks unter der Trump-Administration aufgebaut wurde, dass man das versucht zu nutzen.
Jetzt hat am Anfang ja die beiden Regierungen immer betont, dass gleichzeitig mit der Rückkehr zum Nuklearabkommen auch Folgeverhandlungen beschlossen werden müssten. Bei diesen Folgeverhandlungen müssten dann die Dauer der Begrenzung für die Urananreicherung verlängert werden, das Raketenprogramm und die regional destabilisierende Rolle des Iran, also Unterstützung von Terrororganisationen, von Syriens Herrscher Assad und so weiter, eingehegt werden. Davon hört man ja aktuell jetzt nicht mehr so viel. Das heißt, all diese Punkte, die sind nicht ausdrücklich Teil der Verhandlungsmasse.
Ja, also die Biden-Regierung hat zum Glück den Schluss gezogen, dass jegliche weitere Verhandlungen nur möglich sind, wenn man wirklich zu dem Nuklearabkommen zurückkehrt.
Du sagst zum Glück, das kann man ja auch anders sehen, denn die Nichteinbeziehung des iranischen Raketenprogramms in den Atomdeal von 2015 wird ja von manchen als ein schwerer Verhandlungsfehler gesehen. Außerdem verstößt Teheran damit doch auch gegen UN-Resolutionen.
Nein, das iranische Raketenprogramm verstößt nicht gegen UN-Resolutionen. Die sind mit konventionellem Sprengstoff bestückt, die Raketen, und das ist mit dem Iran-Nuklear-Deal nicht verboten. Aber jetzt zu der Frage der Kopplung verschiedener Themen. Es war ja schwer genug, sich nur über die Frage des Atomprogramms zu einigen. Und das ist es ja jetzt immer noch. Aber es ist deshalb, glaube ich, auch richtig zu sagen, es war kein Fehler, nicht alle anderen Fragen auf mal auf den Tisch zu legen und lösen zu wollen. Da wäre überhaupt nichts bei rausgekommen. Deshalb glaube ich, es war total richtig von Biden, diese weitergehenden Forderungen erst einmal zurückzustellen. Und bei den Raketen muss man auch noch Folgendes berücksichtigen. Wenn die USA da etwas fordern, müssen sie doch auch bereit sein, etwas zu geben. Anders funktioniert Diplomatie nicht. Und da haben sie bisher noch kein Wort zu gesagt. Der Iran hat nämlich tatsächlich viele konventionell bestückte Raketen. Die können den gesamten Nahen Osten, Israel, Saudi-Arabien, die US-Militärbasen treffen. Allerdings, er hat kaum eine Luftwaffe. Und die Raketen sind auch nach Einschätzung des US-Militärs zur Abschreckung gegen einen Angriff gedacht. Schauen wir auch auf die Iran-Gegner in der Region. Die USA haben Militärstützpunkte. Die USA exportieren modernste Kampfflugzeuge und Waffensysteme jährlich im Wert von vielen Milliarden Dollar nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Emirate, nach Israel. Und wenn man es also ernst meint mit Verhandlungen über Rüstung in der Region, müsse man dieses bestehende konventionelle Ungleichgewicht berücksichtigen, meint Trita Parsi vom Washingtoner Kinsey Institute.
The imbalance of power is already very significant. On top of that, if you're going to try to take the missiles away from the Iranians while continuing to make billions of arms sales to the Saudis, it simply is not realistic.
Es sei einfach nicht realistisch, die iranischen Raketen weghaben zu wollen, aber weiterhin milliardenschwere Rüstungsexporte an die Saudis zu machen, sagt Parsi. Also Verhandlungen über Rüstungskontrolle in der Region sind tatsächlich sehr wichtig für eine Deeskalation. Aber wenn man es ernst meint, darf man nicht ausschließlich auf die iranischen Raketen starren.
Also ich habe so ein bisschen Probleme damit, muss ich gestehen, weil sich das alles so anhört, als sei der Iran der Stabilitätsanker in der Region und sei von Feinden sozusagen umzingelt. Ganz so ist es ja dann doch nicht.
Na gut, aber er ist auch nicht der böse Bub in der Region, wo alle anderen gut sind.
Ja, wir haben im Iran ein autoritäres Regime und wir kennen die Destabilisierungspolitik, Unterstützung Terrororganisationen. Das haben wir auch schon alles besprochen. Aber das werden wir jetzt nicht klären können. Wir können aber noch mal gucken auf die Rivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Das hast du ja gerade angedeutet. Das ist ja offenbar eines der Kernprobleme in der Region, eine Entspannung zwischen Teheran und Riad. Hätte das denn möglicherweise Auswirkungen auf eine Neuauflage der Atomvereinbarung?
Ja, ohne Zweifel. Man sieht ja jetzt schon, dass nur noch Israels Netanyahu gegen den Nukleardeal und eine Rückkehr dazu wettert, die Saudis nicht mehr, weil sich nämlich das Verhältnis zwischen Iran und Saudi-Arabien zu verbessern scheint. Es gab Geheimgespräche in Bagdad und das erleichtert sicherlich eine Rückkehr zum Nuklearabkommen und auch irgendwann Folgeabkommen.
Teheran hatte ja schon vor einiger Zeit mal eine regionale Sicherheitsarchitektur ins Gespräch gebracht, sich dafür eingesetzt. Das ist ja so etwas wie in Europa die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit KSZE mal gewesen ist oder OSZE, wie sie ja heute heißt. Aber noch einmal zurück zu den Verhandlungen in Wien. Über die Knackpunkte haben wir ja schon gesprochen, also zum Beispiel die Aufhebung der US-Sanktionen. Aber gibt es denn auch gemeinsame Interessen?
Naja, das grundlegende Interesse scheint mir gemeinsam zu sein, dass man nämlich zum Nuklearabkommen zurückkehren will. Wenn man auf die iranische Seite guckt, da teile ich die Einschätzung von Iran-Experten, dass die Kraftzentren innerhalb der iranischen Führung und vor allen Dingen eben der iranische Revolutionsführer Khamenei die Trump-Sanktionen vom Tisch haben will, um insbesondere Öl zu verkaufen und die Wirtschaft zu entwickeln. Und das geht nur mit einer Rückkehr zum Nuklearabkommen. Und auch die strategischen Partnerschaften des Irans mit Russland und China, die sich langsam, bisher allerdings mehr rhetorisch als real entwickeln, brauchen ein Ende der US-Sanktionen.
Aber ist das wirklich so? Gerade was jetzt China angeht, Peking ist ja bereits jetzt der wichtigste Handelspartner des Iran. Und kürzlich haben beide Seiten erst ein auf 25 Jahre angelegtes Kooperationsabkommen unterzeichnet. China will rund 400 Milliarden Dollar investieren, unter anderem in den iranischen Energiesektor. Im Gegenzug will Teheran Erdöl zu günstigen Preisen liefern. Insofern haben ja die US-Sanktionen den Iran eher noch mehr in die Arme Chinas getrieben. Wie abgekoppelt ist der Iran, selbst wenn es ein neues Abkommen gibt?
Also dem Iran scheint mir gar nichts anderes übrig zu bleiben angesichts der US-Sanktionen von Trump und möglicher vorsichtigen Investitionspolitik auch europäischer Unternehmen, als sich nach Osten hinzuwenden. Aber auch dieses nach Osten hinwenden, China, Russland, Südkorea, Japan, all das wird belastet durch die Trump-Sanktionen. Und insofern würde also eine Rückkehr zum Nuklearabkommen, eine Rücknahme dieser Trump-Sanktionen, den Handel und auch die Umsetzung des Kooperationsabkommens mit China wesentlich erleichtern. Das Nuklearabkommen wird zwar von manchen Hardlinern im Iran kritisiert, aber das Machtzentrum mit dem Revolutionsführer an der Spitze hat ja schon 2015 dieses Abkommen gebilligt und auch jetzt die Verhandlung zur Rückkehr unterstützt. Insofern kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die iranische Seite an einer Einigung und auch zu Kompromissen bereit ist. Allerdings nicht zu einem Kniefall, nicht zu einer Kapitulation. Zum Beispiel, wenn man die Trump-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden zur Terrororganisation zu erklären, also wenn diese Entscheidung nicht zurückgenommen wird und dann möglicherweise jeglicher Handel, auch mit Firmen, die den Revolutionsgarden gehören, verboten bleibt, das könnte eine Einigung auch behindern.
Aber offenbar gibt es Hinweise darauf, dass die Revolutionsgarden Drahtzieher von Terroranschlägen sind. So jedenfalls ist das ja nicht nur die Sichtweise der USA.
Ja, auch die EU hat ja mal den Anführer der Revolutionsgarden, Soleimani, den ja Trump durch eine Drohne ausschalten ließ, auf eine Sanktionsliste genommen, unter anderem eben wegen der Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien und der Hilfe bei der brutalen Niederschlagung der Demonstrationen in dem Land.
Aber generell gibt es in den USA ja weiterhin heftigen Widerstand gegen ein Wiederaufleben des Atomdeals, insbesondere wenn er noch nicht einmal nachgebessert wird. Warum aber will die Biden-Regierung trotz der innenpolitischen Widerstände zurück zur Atomvereinbarung mit Teheran?
Also ich glaube, die Biden-Regierung weiß, dass das bestehende Nuklearabkommen noch 10 Jahre die Urananreicherungsfähigkeiten des Irans drastisch beschränkt. Und damit ist viel Zeit für auch neue politische Entspannung. Und auch darüber hinaus weiß die Biden-Regierung, dass das iranische Atomprogramm auch weiterhin unter strenger internationaler Kontrolle stehen würde. Ein anderer Grund ist, glaube ich, dass die Biden-Regierung wirklich zu der Einschätzung gekommen ist, die auf der Hand liegt eigentlich, dass die Politik des maximalen Drucks gescheitert ist und dass eine Fortsetzung die Spannung in der Region erhöht, eine Eskalation, selbst eine militärische, möglich ist. Und das widerspricht den erklärten Zielen von Biden, die USA im Inneren zu stärken und sich mehr außenpolitisch auf die Auseinandersetzung mit China zu konzentrieren, statt eben im Nahen und Mittleren Osten beschäftigt zu sein. Allerdings, wie du schon gesagt hast, Biden muss den Kurs im Iran-Konflikt gegen Republikaner und auch ein paar demokratische Politiker durchsetzen. Ich habe den Eindruck, er wird es riskieren, so wie er ja auch einen Abzug aus Afghanistan gegen einigen Widerstand im außenpolitischen Establishment Washingtons durchgezogen hat.
Jetzt gibt es großen Widerstand gegen eine Neuauflage des Atomdeals, aber auch im Iran selbst, insbesondere bei den Revolutionsgarden, das hat kürzlich der iranische Außenminister Zarif auch eingeräumt in einem Interview. Jetzt gilt Präsident Rouhani als Pragmatiker. Er will offenbar eine Einigung. Jetzt darf Rouhani aber bei den Wahlen am 18. Juni nicht erneut antreten, weil die Verfassung nur 2 Amtszeiten gestattet. Viele andere gemäßigte Kandidaten, Stichwort autoritäres Regime, wurden aber nicht zugelassen. Werden dann aber nicht die Kritiker mit aller Macht versuchen, ein neues Abkommen zu blockieren?
Also nach meinen Informationen gibt es im Nationalen Sicherheitsrat Irans, in dem ja auch die Revolutionsgarden sitzen und auch eben vom Revolutionsführer, der das letzte Sagen hat, anders als du in der Frage formuliert hast, keinen Widerstand gegen die Neuauflage des Atomdeals. Wie schon ausgeführt allerdings, fordern sie, dass die Trump-Sanktionen zurückgenommen werden, damit der Iran wieder halbwegs normal Handel mit der Welt betreiben kann. Ich rechne deshalb auch nicht damit, dass Teile des iranischen Herrschaftssystems mit aller Macht, so hast du es ja formuliert, versuchen werden, eine Rückkehr zum Abkommen zu blockieren. Was einige Hardliner kritisieren, um sich auch innenpolitisch zu profilieren gegen die jetzige Regierung, das ist, dass die versprochenen wirtschaftlichen Erleichterungen nach dem Nukleardeal nicht eingetreten sind und dass man auch der USA generell nicht trauen kann. Trump sei Dank, dass die so argumentieren können. Und sie behaupten zu Unrecht meiner Meinung nach, dass die gegenwärtige Regierung zu lasch verhandelt und sich unterbuttern lässt.
Ja, in der Tat. Also, dass sich die iranischen Verhandler unterbuttern lassen, diesen Eindruck wird vermutlich nicht jeder teilen. Du hast aber, Jerry, mit vielen Iran-Experten gesprochen. Wie ist denn deren Einschätzung? Wie sehen Sie die Chancen, dass es doch noch zu einer Einigung kommt vor der Präsidentenwahl in diesem Monat?
Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist da eher skeptisch. Trita Pasi vom Washingtoner Kinsey Institute hingegen hält eine Einigung für wahrscheinlich, ob nun vor oder nach den Präsidentschaftswahlen. Der Rouhani ist ja noch bis zum September im Amt. Ich denke auch, dass es bis dahin zu einer Einigung kommen wird, vielleicht noch vor dem 18. Juni, obwohl ich das eher für unwahrscheinlich halte, aber eben vor dem September, vor der Amtsübergabe an den vermutlichen Sieger bei diesen ja keineswegs freien Wahlen, nämlich den erzkonservativen jetzigen Justizchef Raisi. Der tritt ja erst, wie gesagt, im September sein Amt an.
Aber wenn jetzt ein Gegner des Atomdeals die Präsidentenwahl gewinnt, dann wird der doch eine in Wien ausgehandelte Neuauflage nicht umsetzen. Im Gegenteil, er würde wahrscheinlich alles tun, genau das zu verhindern, oder?
Also das sehe ich völlig anders. Die Lage im iranischen Establishment ist so, dass auch der erzkonservative Raisi kein Gegner des Iran-Deals ist. Er hat zum Beispiel gesagt, Zitat, das ist ein nationales Dokument, das man respektieren muss. Vor allen Dingen, glaube ich, ist die Einschätzung falsch, dass es zwei Linien im iranischen Machtsystem gibt. Pro-Atomdeal der jetzige Präsident Rouhani, Kontra-Atomdeal der wahrscheinliche nächste Präsident Raisi. Also das entspricht nicht dem Wissen über das iranische Machtgefüge, wo eben der oberste Revolutionsführer das letzte Wort hat und wo man im Nationalen Sicherheitsrat auch zu einer Art Konsens gekommen ist, zum Nukleardeal wie 2015 ausgehandelt zurückzukehren, weil das dem Iran nutzt. Die Präsidentschaftswahlen im Iran, das hat ja jüngst auch der US-Außenminister Blinken gesagt, haben keine so große Bedeutung für die Atomverhandlung. Letztlich liegt es jetzt vor allem an den USA, an der Biden-Administration, inwieweit sie die Trump-Sanktionen weitestgehend zurückzunehmen bereit sind.
Das ist ja eine interessante These. Der Ausgang der Präsidentenwahl im Iran am 18. Juni hat praktisch keine Auswirkungen auf die Atomverhandlungen. Wir werden sehen, was passiert nach dem 18. Juni. Das Thema wird uns mit Sicherheit weiter beschäftigen, mit oder ohne Einigung.
Und es wird uns auch weiter kontrovers diskutieren lassen, denke ich. Soweit also unser Schwerpunkt zum iranischen Atomprogramm. Danke, Jerry Sommer, für die Recherche. Das Interview mit Trita Pasi steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Dort gibt es auch weitere Informationen in den Shownotes zu diesem Thema.
Sicherheitspolitische Notizen.
Eine Äußerung des Grünen-Chefs Robert Habeck während seines Ukraine-Besuchs hat für große Aufregung gesorgt. Es ging um den ja eigentlich schon lange gehegten Wunsch der Ukraine nach Waffenlieferungen. Habeck hat dafür Verständnis. Hören wir mal kurz rein, was er dem Kollegen vom Deutschlandfunk genau ins Mikrofon gesagt hat.
Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren.
Das war ein Satz, der heftige Reaktionen hier in Berlin ausgelöst hat. Andreas, Defensivwaffen findet Habeck okay. Aber erklär uns doch mal genau, was sind eigentlich Defensivwaffen?
Ja, also Defensivwaffen, das hört sich erstmal eindeutig an, weil man damit vor allem ja Verteidigung verbindet. Aber streng genommen gibt es keine reinen Defensivwaffen. Auch die von der Ukraine gewünschten Flugabwehr- oder Panzerabwehrraketen haben nicht immer einen defensiven Charakter. Sie können beispielsweise auch bei einer Offensive eingesetzt werden, also bei einem Angriff zum Schutz der vorrückenden Kräfte. Angreifende Infanteriekräfte können zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge des Gegners mit Panzerabwehrwaffen bekämpfen. Mit diesen Waffen können also Aggressionen unterstützt und abgesichert werden. Das gilt ähnlich auch für Selbstschutzeinrichtungen von Marineschiffen. Wenn zum Beispiel Fregatten oder U-Boote in kriegerischer Absicht in fremde Hoheitsgewässer eindringen, dann haben sie natürlich auch ihre Raketenabwehrsysteme oder andere Systeme aktiviert, um ihren offensiven Auftrag erfolgreich auszuführen. Man könnte aber auch denken, Minen seien klassische Defensivwaffen. Aber auch diese Minen können in eroberten Räumen verlegt werden, um die Geländegewinne dann militärisch abzusichern. Und auf See können mithilfe von Minen Meerengen oder Hafenzugänge gesperrt werden, um auf diese Weise zu verhindern, dass Schiffseinheiten, die einen Angriff von See aus stoppen sollen, auslaufen können. Also kurz und etwas platt gesagt, jedes Waffensystem kann grundsätzlich offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Das gilt auch für Handfeuerwaffen, Sturmgewehre, aber auch Kampfpanzer und Kampfflugzeuge. Es kommt immer auf den Kontext der jeweiligen Militäroperation an. Und die kann nämlich einen defensiven oder aber auch einen offensiven Charakter haben.
Jetzt hat ja Habeck versucht, schon einen Tag später in einem Interview, und zwar erneut im Deutschlandfunk, nochmal klarzustellen, was er mit Defensivsystemen genau meinte. Das hat sich dann so angehört.
Es gibt einen Truppenaufmarsch im Osten, die Krim ist annektiert und Deutschland liefert keine medizinischen, keine Medivacs, keine Nachtsichtgeräte, keine Kampfmittelbeseitigung. Und das habe ich mal klargestellt. Mhm. Irgendwas muss man halt tun, um nicht nur seine Worte wie Huhn klingen zu lassen. Mhm.
Andreas, ist das wirklich eine Klarstellung, wie Habeck sagt?
Also ich finde, das ist eher eine Bekräftigung seiner vorhergemachten Äußerung. Deutschland soll nicht tatenlos dem Konflikt zusehen, sondern die Ukraine aktiv unterstützen, notfalls auch mit Rüstungsmaterial. Das Problem ist nur, diese Aussage steht im Widerspruch zum Wahlprogramm der Grünen. Das muss zwar offiziell noch durch den Parteitag der Grünen bestätigt werden, aber dort heißt es wörtlich, wir wollen mit einer restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete beenden. Zitat Ende. Damit sind auch die von Habeck genannten Mittel gemeint, denn auch Sanitätsfahrzeuge und auch militärische Nachtsichtgeräte sind Rüstungsgüter.
Die Grünen wollen ja nach der Bundestagswahl im September regieren. Habeck wäre selbst sehr gern Kanzlerkandidat geworden. Wollte jetzt Habeck mit dieser Äußerung nicht vielleicht auch zeigen, dass die Grünen regierungsfähig sind und sich aktuellen Problemen der Außensicherheitspolitik auch stellen kann? So ein bisschen wie 1998 bei der rot-grünen Regierungskoalition. Damit hat ja Joschka Fischer für eine Beteiligung am Kosovo-Krieg geworben, wurde auf einem legendären Parteitag damals mit einem Farbbeutel dafür beworfen. Kann man das vergleichen?
Ja, ich denke, dieser Vergleich, der ist durchaus machbar. Das kann man durchaus machen. Habeck unterstreicht, dass man nicht nur reden, sondern auch handeln will. Und zwar anders als die aktuelle Bundesregierung. Denn die lehnt Rüstungslieferungen an die Ukraine weiterhin ab. Anders als Habeck. Der Co-Parteichef der Grünen hat ja in der vergangenen Woche dann auch noch einmal bekräftigt, dass es wichtig sei, genau diese Debatte zu führen. Die sei nämlich überfällig und er habe auch gar nichts zu bedauern. Also die Grünen wollen regieren und dabei stellt man auch langjährige, bisherige Positionen in Frage. Und ein Sammelbecken für Pazifisten sind die Grünen schon lange nicht mehr. Der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan läuft auf Hochtouren. Angepeilt ist der 4. Juli. Bis dahin wird wohl der letzte deutsche Soldat das Land verlassen haben. Aber wir hören, dass es sogar noch ein wenig schneller gehen könnte. Mit Sorge verfolgen allerdings die sogenannten afghanischen Ortskräfte diese Entwicklung. Also die Afghanen, die für die Bundeswehr zum Beispiel noch als Übersetzer arbeiten oder bisher als Übersetzer gearbeitet haben oder in anderen Positionen tätig sind. Denn sie müssen die Rache der Taliban fürchten, die diese Afghanen als Verräter einstufen. Kai, du hast mit einem gesprochen, der dieses Gefühl nur allzu gut kennt.
Genau, ich habe Aliullah Nazari getroffen, der für die Bundeswehr arbeitete, bis sie aus Kunduz abzog. Wir erinnern uns, das war im Herbst 2013. Nazari hatte für die deutschen Truppen übersetzt, hat mit Extremisten verhandelt, hat mit den deutschen Soldaten im Gefecht gestanden und hat genau deshalb, weil er für die Deutschen arbeitete, von den Taliban Drohanrufe und Drohbriefe bekommen.
Jede Nacht und jeden Tag war schwierig und schwieriger. In so einer Situation mussten wir so lange warten.
Genau ein Jahr hat der heute 31-Jährige warten müssen. Vom Tag der Antragstellung seines Visums für Deutschland, bis er es tatsächlich in Händen hielt, erst im Februar 2014, landete er in Hamburg. Er hat es also geschafft, aber ein Jahr. So viel Zeit haben die aktuellen Ortskräfte natürlich nicht, denn die Bundeswehr ist ja viel schneller raus und dann ist völlig unklar, was aus denen wird.
Wie ist denn da der aktuelle Stand? Eigentlich gibt es ja die Zusage der Bundesregierung, dass man den Afghanen auf jeden Fall helfen will.
Ja, wir lassen euch nicht im Stich, so lautet das Versprechen. Aber eingelöst ist es noch nicht. Wir wissen, dass es ungefähr 520 Afghanen sind, die aktuell oder in den letzten 2 Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben. Fast alle, haben wir aus Regierungskreisen erfahren, haben mittlerweile zu verstehen gegeben, dass sie gefährdet sind, wollen also ausreisen. Ob die aber rechtzeitig außer Landes kommen, ist Stand heute, 2. Juni, ungewiss, denn die brauchen natürlich alle ein Visum. Jetzt hat die Bundesregierung die Dinge da etwas vereinfacht. Bislang musste man als Afghane nach Islamabad, nach Pakistan also oder nach Delhi, nach Indien fliegen, um das zu beantragen, weil das im eigenen Land nicht möglich war. Jetzt sagt das Auswärtige Amt, wir können die Anträge auch hier in Deutschland bearbeiten. Das heißt dann in der Praxis, dass viele wohl auch unterstützt von der Bundeswehr Papiere vor Ort ausgefüllt haben, die dann nach Deutschland geflogen wurden. Also die Papiere, jetzt noch nicht die Personen. Also alles etwas einfacher, aber Hürden gibt es trotzdem.
Andere Länder sind da ja liberaler. Die USA etwa schätzen die Zahl ihrer Ortskräfte auf 18.000 und die werden wohl einfach ausgeflogen. Könnten die Deutschen das nicht auch so machen?
Sie könnten schon. Die Forderung gibt es ja auch. Eine Initiative, um zum Beispiel den Ex-Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwey und den Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig, die rät genau das. Maschinen zu chartern notfalls und die Afghanen aus der Gefahrenzone zu fliegen. Aber ich glaube, das dürfte kaum passieren. Genauso wenig sieht es jetzt danach aus, als würde die Bundesregierung irgendwie nachgeben bei der Frage, wer ein Visum bekommt. Wir gehen nur 2 Jahre zurück, sagt da die Bundesregierung. Da gibt es wohl auch keine einheitliche Meinung zwischen den Ministerien dazu. Wenn ich Frau Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, richtig verstanden habe, wäre sie da gern etwas flexibler. Das Innenministerium aber hat da ein bisschen eine andere Position. Das macht die Dinge natürlich nicht einfacher, dass da 3,5 Ministerien sich abstimmen müssen. Die USA planen tatsächlich bis zu 18.000 ehemalige Helfer nicht nur mit Visen zu versorgen, sondern sie auch zu evakuieren notfalls. Also da läuft es ein bisschen anders. Und auch Aliullah Nasari, also der Afghane, der es geschafft hat, in Anführungsstrichen, und seit 2014 in Hamburg lebt, der wirbt dafür, dass Deutschland diese Menschen schon aus Eigeninteresse eigentlich aufnehmen sollte.
Sie sind gebildete Leute. Die meisten davon beherrschen eine Fremdsprache Englisch. Und Deutschland braucht diese gebildete oder Fachkräfte. Sie können in verschiedenen Orten sehr hilfreich benutzt werden.
Nasari selbst lebt übrigens und arbeitet seit Jahren hier, darf jetzt dauerhaft bleiben, hat sogar ganz gute Chancen auf eine Einbürgerung.
Kai, du warst lange in der Region Korrespondent, bist regelmäßig in Afghanistan gewesen. Wie schätzt du das ein? Wie gefährlich wird es für die Afghanen, wenn sie wirklich zurückbleiben müssen?
Ich glaube, dass es sehr brenzlig für sie wird, denn alle wissen, die Taliban beherrschen mehr als die Hälfte des Landes, nur eben die Provinzzentren nicht. Was Kunduz angeht, den ehemaligen deutschen Standort, kann man sagen, die Stadt selbst ist noch unter Regierungskontrolle, aber vor den Toren herrschen eigentlich die Extremisten, also ist die Gefahr riesig und Deutschland tut sich aus meiner Sicht auch keinen Gefallen, wenn es jetzt den Eindruck weltweit hinterlässt, es würde sich um seine Übersetzer nicht wirklich kümmern. Wir sind ja noch in anderen Bundeswehr-Auslandseinsätzen. Also ist das für die Ortskräfte jetzt in den kommenden Wochen, solange die Bundeswehr noch da ist, ein Rennen gegen die Zeit im Grunde, ob es mit der Ausreise noch rechtzeitig klappt. Aliullah Nasari übrigens blickt mit sehr gemischten Gefühlen auf diesen Abzug. Er sagt, die Deutschen haben durchaus etwas erreicht in seinem Heimatland. Aber die Sicherheitslage war schlecht, als die internationalen Truppen kamen und sie ist jetzt auch wieder schlecht. Jetzt hätten die Afghanen Angst, dass sich die Geschichte in gewisser Weise wiederholt.
Genau in so einer Situation haben die Russen Afghanistan verlassen. Und dann hatten wir über 3 Jahrzehnte Krieg in Afghanistan. Und jetzt in so einer Situation, in so eine gleiche Situation, wollen die Amerikaner und NATO-Truppen Afghanistan verlassen. Nach meiner Meinung, die konnten noch länger da bleiben, bis diese Friedensverhandlungen zu einem Ergebnis kommen. Und dann konnten sie das besser entscheiden, ob sie noch in Afghanistan bleiben oder eher Afghanistan verlassen.
Das Ergebnis der Friedensverhandlungen abzuwarten, das war ja bis vor kurzem auch eigentlich die Haltung der Bundesregierung, bis US-Präsident Biden den Abzug verkündet hat. Wir wollen uns jetzt mit dem Krisenstaat Mali beschäftigen. Im vergangenen Monat hat das Militär erneut geputscht. Wir haben es also mit dem zweiten Putsch innerhalb von 9 Monaten zu tun. Das Militär setzte den Übergangspräsidenten und den Regierungschef ab. Oberst Assimi Goïta übernahm nun selbst das Präsidentenamt. Der Heeresoffizier hatte bereits im August den Umsturz gegen die gewählte Regierung angeführt. Nochmal zum Hintergrund. Im nordafrikanischen Mali gibt es derzeit gleich mehrere Militäreinsätze, um den Einfluss von islamischen Terrorgruppen einzudämmen. An der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, die ja als die gefährlichste UN-Mission weltweit gilt, und der EU-Ausbildungsmission EUTM ist ja auch die Bundeswehr beteiligt. Andreas, Streitkräfte und Strategien hat sich ja schon mehrmals mit den internationalen Einsätzen in Mali beschäftigt. Die erneute Intervention der Militärs jetzt, sie bringt offenbar auch die EU und die Bundesregierung in Bedrängnis und in Erklärungsnot.
Ja, in der Tat, das gilt insbesondere für die EU-Mission, denn die Bundeswehr und die EU-Soldaten bilden schon lange malische Soldaten aus. Und gerade im vergangenen Monat hat der Bundestag ja beide Mandate für Mali verlängert. Das Engagement für die EU-Trainingsmission wurde sogar noch erheblich ausgeweitet, auch auf die benachbarten Länder. In Mali wird ein neues Ausbildungszentrum errichtet. Zugleich sollen künftig bis zu 600 Bundeswehrsoldaten für die EU-Mission bereitgestellt werden. Und für die UN-Mission beträgt die Obergrenze jetzt 1.100 Soldaten. Und es stellt sich natürlich die Frage, welchen Sinn macht die Ausbildung, wenn möglicherweise von der Bundeswehr oder von der EU ausgebildete Soldaten am Sturz der gewählten Regierung beteiligt sind. Damit werden natürlich solche sogenannten Ertüchtigungsmissionen diskreditiert. Dabei sollen ja gerade sie für Sicherheit und Stabilität sorgen. Und es wäre natürlich fatal, wenn sich herausstellen sollte, dass die Ausbildungshilfe von den Militärs genutzt wird, sich selbst an die Macht zu bringen und die zivile Regierung zu stürzen.
Das kennen wir ja in gewisser Weise schon vom ersten Putsch. Wie verhält sich denn jetzt die EU bzw. die Bundesregierung?
Ja, der erneute Putsch wurde natürlich verurteilt. Man fordert die Militärs zur Rückkehr zur Demokratie auf. Gesetzt wird dabei vor allem auf die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Die hat die Mitgliedschaft Malis zunächst einmal ausgesetzt und Bundeskanzlerin Merkel hat ja in dieser Woche nach einem Gespräch mit dem französischen Staatspräsident Macron von roten Linien gesprochen. Das heißt, dazu gehört auch, dass Mali wirklich zur Demokratie zurückkehrt und Wahlen stattfinden. Allerdings hat Merkel auch gesagt:
Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist und dass sich an der Frage der Ausbildungsmission für Mali und auch der MINUSMA-Aufgaben nichts geändert hat. Natürlich werden wir mit Aufmerksamkeit die Entwicklung verfolgen, aber ich glaube, dass sowohl die Ausbildungsmission als auch MINUSMA weiter notwendig sind.
Also es wird vorerst wohl ein Weiter-so geben. Das ist auf jeden Fall erstmal die gelbe Karte für das Militär in Mali.
Aber wie sieht's gegenwärtig mit der Ausbildung in Mali durch die EU aus? Wegen Corona hatte man ja den Betrieb bei der Trainingsmission eine Zeit lang tatsächlich eingestellt.
Ja, das stimmt. Im April letzten Jahres hat die EU wegen Corona die Ausbildung der malischen Soldaten eingestellt. Es waren daher nur wenige eigene Kräfte vor Ort, um den Grundbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, während des ersten Putsches im August gab es praktisch keine Ausbildung. Im November hat die EU allerdings entschieden, die Ausbildung wieder aufzunehmen. Das ist auch geschehen, auch wenn man den Ausbildungsbetrieb wegen Corona noch nicht voll hochgefahren hat. Und in diesem Zusammenhang sind auch 20 Kompaniechefs der malischen Nationalgarde von der Bundeswehr ausgebildet worden. Die Rede ist von einem Pilotprojekt und nach Bundeswehrangaben gilt diese Nationalgarde als Elitetruppe. Ihre Aufgabe sei unter anderem, den malischen Präsidenten zu schützen.
Jetzt ist der Präsident ja im vergangenen Monat aber durch das Militär abgesetzt worden. Weiß man denn etwas über die Rolle der Nationalgarde bei diesem Putsch? Denn geschützt hat die den Präsidenten ja ganz offensichtlich nicht.
In der Tat. Und das ist eine interessante und vor allem wichtige Frage. Gerade auch, weil ja Kompaniechefs dieser Truppe von der Bundeswehr ausgebildet worden sind. Und zwar vor wenigen Wochen. Haben diese Offiziere bzw. ihre Einheiten bei dem jüngsten Militärputsch eine Rolle gespielt? Das habe ich daher beim Verteidigungsministerium angefragt. Die Antwort ist, man habe darüber keine Erkenntnisse. Denn der weitere militärische Werdegang der ausgebildeten Soldaten werde nicht erfasst. Also man weiß nicht, was die Soldaten später machen und ihre Ausbildung anfangen werden. Die Bundeswehr ist bei Fragen zur Ausbildung malischer Soldaten ohnehin zurzeit sehr schmallippig. Obwohl bekannt ist, dass die Bundeswehr auch in Deutschland selbst malische Soldaten ausgebildet hat, will das Ministerium dazu keine konkreten Angaben machen. Man wolle die Vertraulichkeit wahren und nicht brechen. Also diese Antwort, die ist schon eher ungewöhnlich, denn bisher hat die Bundeswehr überhaupt keine Probleme gehabt, mitzuteilen, wie viele ausländische Soldaten Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr besuchen, zum Beispiel nach dem Irakkrieg 2003 in der Führungsakademie. Das war alles kein Problem. Und die gegenwärtige Zurückhaltung ist nach meiner Einschätzung eher ein Hinweis auf die Verunsicherung und auch die Ratlosigkeit bei der Bundeswehr oder auch ein Beleg für die Ohnmacht über die gegenwärtige Situation in Mali. Denn was zum Beispiel malische Soldaten nach der Ausbildung durch die Bundeswehr in Deutschland oder aber auch in ihrem Heimatland in Mali machen, darauf hat die Bundeswehr letztlich überhaupt keinen Einfluss. Und eigentlich das ist eine ernüchternde Erkenntnis.
Der starke Mann in Mali ist Oberst Assimi Goïta. Er hat sich im vergangenen Monat selbst zum Staatspräsidenten ernannt und es heißt, er sei ebenfalls in Deutschland von der Bundeswehr ausgebildet worden.
Ja, das hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr auf eine Anfrage des linken Politikers Tobias Pflüger mitgeteilt. Goïta spricht gut Deutsch, denn er war 2008 mehrere Monate beim Bundessprachenamt in Hürth. Danach hat er 5 Wochen lang einen Kompaniechef-Lehrgang an der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck besucht, also hier in Norddeutschland. 2016 war er dann erneut in Deutschland. In diesem Jahr hat er dann an einem Seminar am deutsch-amerikanischen George C. Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen teilgenommen. Also für die Bundeswehr ist Oberst Goïta kein Unbekannter. Und von der inneren Führung hat der malische Offizier aber offenbar nicht viel mitgenommen. Wichtiger sind für ihn offensichtlich das Erlernen militärischer Fertigkeiten und Fähigkeiten. Also auf demokratische Werte und Grundsätze legt Goïta ganz offensichtlich keinen Wert.
Und das war sie, unsere Streitkräfte- und Strategien-Sendung für heute. Wir waren im Iran, in der Ukraine, in Afghanistan und Mali. Da sage noch einer, es würde sich künftig alles nur um Landes- und Bündnisverteidigung drehen. Ein aufrichtiges Danke jedenfalls an Sie, an euch fürs Zuhören. Was bleibt im Gedächtnis haften? Was war langweilig? Was sollten wir anders machen? Wir sind an Anmerkungen und Kritik sehr interessiert. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter @KüstnerK. Ansonsten per Mail an streitkräfte@ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage. Viele von Ihnen, viele von euch haben schon Themenvorschläge geschickt. Wir freuen uns über alle Anregungen. Und wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt. Außerdem steht dort auch das ausführliche Interview mit dem ehemaligen Helfer der Bundeswehr in Afghanistan, Aliullah Nazari. Auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 18. Juni. Andreas, das Schwerpunktthema steht schon fest?
Ja, wir wollen uns mit der Rolle der Friedensforschung beschäftigen. Anlass ist der 50. Geburtstag des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Gründungsdirektor war ja Graf Baudissin, der Vater der inneren Führung der Bundeswehr. Aber auch der NATO-Gipfel wird voraussichtlich im kommenden Podcast eine Rolle spielen.
Darauf sind wir sehr gespannt. Das war's dann für diese Folge. Tschüss sagen erstmal Kai Küstner
und Andreas Flocken. Jetzt aber noch ein Hinweis auf einen anderen interessanten Podcast.
Und dann ging diese Bombardierung los.
Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen.
Und dann sahen wir hinter Neuwerk diesen Riesenpilz.
Deine Geschichte erzählt dein Leben.
Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben.
Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen.
Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
Deine Geschichte.
Unsere Geschichte.
Ein Podcast von NDR Info.
Jetzt in der ARD Audiothek.